Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneller Schlau, die uns diesmal, man hört es schon, am Zwitschern im Hintergrund in den Wald führt. Mein Name ist Andreas Albes und ich habe heute Katharina von Ruschkowski zu Gast, PM-Expertin für alles, was sich um Flora und Fauna dreht.
Hi Andreas, schön wieder da sein zu dürfen.
Katharina, du lebst auf einem Bauernhof mitten in der Natur. Klar, dass du dich mit Wald auskennst, aber offensichtlich birgt der Wald auch für dich noch Geheimnisse.
Und ob. Riesige Geheimnisse. Auf eins bin ich erst neulich wieder gestoßen, und zwar waren wir spazieren. Und ich fragte mich, wo ist eigentlich das ganze Laub geblieben, das sich da im vergangenen Herbst noch aufgetürmt hat? Ich habe dann nachgelesen, weil ich überhaupt nicht wusste, wie viel Blätter hat eigentlich so eine Buche, wie viel Blätter wirft ein dicker Baum ab, sind sage und schreibe eine 500.000, was man sich etwa wie so eine 10 Zentimeter dicke Laubschicht vorstellen kann.
Wow, ein Paradies für einen Laubbläser, würde ich mal sagen.
Ja, den gab's dann nicht. Also eigentlich hätte da diese Schicht noch da sein müssen. Und ich habe mich aber auch gefragt, wie du weißt, bin ich relativ klein mit 1,57. Das heißt, nach maximal 15 Jahren wäre für mich in dem Waldstück da kein Durchkommen mehr. Und es passierte ja noch was anderes. Der Wald würde unter seinem eigenen Laub ersticken. Und deshalb wollte ich wissen, welcher Aufräumtrupp steckt eigentlich hinter? Wer sorgt hier für Ordnung?
Also, wie ich aus unserem Vorgespräch weiß, hast du dir daraufhin eine kompetente Waldbegleitung gesucht.
Genau. Und zwar ist das Imke Lampe. Die ist mit mir in den Berg ins Bergheimer Holz gegangen. Das ist so ein Waldstückchen nicht weit von meinem Heimatort entfernt. Und wir haben uns eben gemeinsam in den Waldboden gewühlt. Ich sag dir, war irre. War echt cool zu sehen, was da für eine Untergrundarmee unterwegs und tätig ist.
Dann nimm uns doch mal mit in diesen Untergrund.
Eine Wurzel. So. Wir haben jetzt hier einen Spatenausstich des Waldbodens. In einer guten Handvoll Erde leben ja mehr Kleintiere, Organismen als Menschen auf der Erde. Das ist ein Riesenorganismus auf kleinem Raum, der da viel bewirkt. Obendrauf sieht man das Laub vom Herbst, war es noch nicht zersetzt. Darunter kommt die Schicht mit dem schon angefangen zu zersetzenden Laub. Man sieht, dass die Blätter zersetzt werden. Man sieht schon Löcher drin.
Okay, fangen wir also ganz vorne an. Es wird Herbst. Es windet, Laub fällt, Segel zu Boden. Was passiert dann?
Im Grunde beginnt im Nu wirklich das Recycling. Und zwar in der sogenannten Streuschicht. Das ist die oberste und die zugleich ja belebteste, bevölkertste Schicht des Waldbodens.
Was für Organismen sind denn da anzutreffen?
Krabbelgetier. Also ich hoffe, du hast keine Spinnenphobie. Davon gäbe es da einige. Also man trifft eben Tausendfüßler, Asseln, Springschwänze. Und auch Milben, das sind winzige, kleine, kugelgleiche Strukturen. Allesamt übrigens Experten fürs Grobe, keine Feinarbeiter.
Das heißt, die schreddern die Blätter also.
Genau, die fressen. Und das ist ähnlich wie beim Schreddern, ganz genau. Also sie zerbeißen die Ränder der Blätter, fressen Löcher in die Unterseiten und legen so Stück für Stück die weicheren Seiten frei. Und dann sind die nächsten dran. Ohrwürmer und Asseln zum Beispiel. Auch die fressen und verdauen das weiche Gewebe. Und schon nach 2 Monaten in etwa, das ist so ein Durchschnittswert, bleibt von einem herabgesegelten Blatt, von dem du gerade gesprochen hast, nur noch das blanke Gerippe übrig.
Klingt nach klassischer Arbeitsteilung.
Absolut perfekte Arbeitsteilung. Da macht jeder, was er kann. Und dann geht's eben weiter. Was dieser erste Recycling-Trupp der oberen Streuschicht wieder ausgeschieden und übrig gelassen hat, das wird jetzt weiter verzehrt und verarbeitet, und zwar von einem Superstar des Untergrunds.
Superstar im Untergrund, das klingt schon mal spannend.
Ja, der hat sich auch rar gemacht, wie das eben Stars so machen. Imke Lampe und ich haben nach ihm gebuddelt, hat ein bisschen gedauert, weil er sich wortwörtlich verzogen hat.
Wir haben den Regenwurm gefunden, jawohl. Einen kleinen Regenwurm, blau-rot in der Farbe, paar Zentimeter lang. Der jetzt etwas starr hier liegt, weil er sich erschrocken hat. Wir haben ihn aus einem Gang geholt, den er gerade machen wollte.
Ihr habt den Wurm erschreckt, der Arme. Aber ich kann mir schon vorstellen, was der Wurm unterirdisch so treibt. Also was der erste Recycling-Trupp übrig gelassen hat, wird vom Regenwurm in die Tiefe befördert. Ich habe mal gelesen, dass es in Deutschland gut 2 Dutzend Arten von Regenwürmern gibt und dass die Würmer unter einem einzigen Quadratmeter Waldboden bis zu 500 Meter kleine und größere Röhren hinterlassen. Stimmt das?
Ja, stimmt total genau. Und eben, was du sagst, ist wirklich wichtig. Es gibt nicht den Regenwurm, sondern total viele. Und die haben unter sich auch nochmal aufgeteilt, wer kümmert sich vor allem um die obere Schicht, wer ist sozusagen der Langstreckenbuddler und so weiter. Denn manche bohren sich wirklich bis zu 4 Meter tief, also mindestens ein Stockwerk, in den Erdboden hinein. Und die Regenwürmer sind so perfekte Verbindungsglieder von Oberfläche und Untergrund. Aber sie sind eben weit mehr als Tunnelbohrer. Fachleute, mit denen man spricht, die bezeichnen Regenwürmer auch als Ökosystemingenieure.
Ökosystemingenieure?
Ja, genau. Also sie tun nicht nur etwas für sich, sondern ihr Tun bewirkt auch viel für andere. Sie schaffen dadurch ganze Ökosysteme. Durch ihre Gänge belüften und lockern sie nämlich den Boden. Dann ist da Platz und Pflanzen können gut wurzeln. Andere Bodenbewohner können dort Unterschlupf finden und Nahrung. Ergo, Regenwürmer sind da in einer Liga, zum Beispiel mit dem Biber.
Klar, weil der Biber auch Lebensräume für andere Lebewesen schafft. Nur wenn er Bäche zu Teichen staut, wo dann andere Tiere und Insekten sich ansiedeln. Aber lass uns nochmal auf die Blättermassen zurückkommen, die jeden Herbst den Wald bedecken und die im Sommer ja restlos verschwunden sind. Verschwindet das Laub eigentlich jedes Jahr im gleichen Tempo?
Nicht ganz, Andreas. Also das Tempo hängt stark von der Witterung ab. Ist ein bisschen wie bei uns, wenn ein Winter lang und hart ist, dann passiert draußen im Garten ja meistens auch nicht viel, weil alles Leben gefriert und man selbst ist irgendwie auch ein bisschen träge und es geht mit dem Recycling nicht voran, mit dem Aufräumen, was man sich so vornimmt. Aber wenn es halt in diesem Jahr früh mild ist, beginnt das Recycling eben auch schon sehr früh, meist so ab März, April.
Als Gelegenheitsspaziergänger würde ich sagen, dass nach einem guten halben Jahr etwa von den Blättern nicht mehr viel zu sehen ist.
Ja, tatsächlich nicht. Zu sehen nicht mehr. Also wenn man jetzt ganz genau hinschaut, dann sind da noch Reste. Aber für uns als Spazierende, als Spaziergänger ist da kaum mehr was zu erkennen.
Und die ganze Restarbeit bleibt dann bei den Regenwürmern hängen. Wie viele Regenwürmer leben denn da unten so?
Eine Riesenmenge. Also wirklich gewichtsmäßig ist das wirklich das am stärksten vertretene Tier. Es gibt natürlich Unterschiede von Stelle zu Stelle. Also im Laubwald ist mehr Regenwurm als im Nadelwald. Dann kommt es noch darauf an, wie der Boden beschaffen ist, ob der locker oder sehr fest ist, dass da kein Durchkommen ist für den Regenwurm. Aber es ist durchaus so, dass auf manchem Hektar Wald die Biomasse oberhalb der Erde nicht so groß ist wie die unterhalb der Erde.
Das heißt, es gibt mehr Würmer als Wild.
Exakt. Und die schlafen nie. Also musst dir echt vorstellen, Regenwürmer sind 24 Hours unterwegs, 7 Tage die Woche natürlich. Und sie schleusen dabei halt wieder und wieder und immer zu Laubreste durch sich hindurch, durch ihre Körper, die im Grunde nichts anderes sind als Darm. So. Und was passiert? In 50 Jahren schieben sie so im Grunde den ganzen oberen Meter Waldboden, wo sie beheimatet sind, einmal durch sich hindurch.
Ein Grundkurs Bio und sie reichern den Boden dabei auch noch mit Nährstoffen an.
15 Punkte, Andreas. Hinten raus kommt nämlich bei den Regenwürmern dieses schwarze Gekrümel. Und das ist genau, wie du sagst, nährstoffreich. Das ist der Humus, recycelter Pflanzenabfall, der den Boden wieder fruchtbar macht. Also es ist ein Teil, der Boden fruchtbar macht. Man braucht natürlich Humus, Luft und Wasser. Und es sind darum vor allem die Regenwürmer, von denen man sagt, sie sind die Verwerter des herabsegelnden Laubs. Und sie erschaffen so aus quasi altem, toten Grundlage für neues Waldleben.
Und wenn der Sommer dann vorbei ist und das alte Laub verschwunden ist, beginnt der Zyklus von vorne.
Genau, oberflächlich ja. Denn, wie wir eben schon gesagt haben, Ende August spätestens ist von dem Laub des vergangenen Herbst kaum mehr was zu sehen. Wobei mir Försterin Imke Lampe auch erzählt hat, das Recycling, das Blattrecycling ist dann noch nicht letztgültig abgeschlossen. Es ist nämlich so, dass selbst im Humus noch Unverwertetes steckt, nämlich sowas wie Zellulose und Lignin. Das sind Stoffe, die gaben den Blättern einst Festigkeit. Und jetzt ist es so eine Art Sondermüll, die Insekten oder auch Regenwürmer erstmal nicht klein kriegen.
Wie, auch der Regenwurm nicht?
Nee. Da ist für den Wurm der Wurm drin, das kriegt dann nicht klein. Aber es gibt noch eine Abteilung in dieser Recycling-Armee, die kriegt selbst diesen Sondermüll nochmal verwertet. Und zwar ist das ja die große Gruppe der Mikroben, der Pilze, der Bakterien und so weiter. Und bei unserem Expeditionsspaziergang war selbst Imke Lampe, für die ja Waldboden wirklich Tagesgeschäft ist, von der gigantischen Anzahl der Mikroben, die man da unten sehen kann, wirklich, wirklich begeistert. Oder sehen kann man sie ja nicht, die man dort unten gezählt hat, muss man wirklich sagen. Die meisten sind mikroskopisch klein. Aber Imke Lampe war auf jeden Fall begeistert, was ihr auch anzuhören war.
Schon sehr faszinierend, weil das ja auch erst die letzten Jahre so mehr im Detail untersucht wurde und da der Blick nochmal drauf ging auf diese Masse an Bakterien, Pilzen, Fadenwörner, das sind ja Milliarden, Billionen. In der Literatur stand 10 hoch 11, das sind ja 100 Billionen. Die Zahl ist ja nicht vorstellbar, was da lebt unter einem Quadratmeter Boden.
Genau, was Imke Lampe da schildert, das sind die winzigen Kugelstäbchen und schraubenförmigen Bakterien. Und die spalten wirklich das allerletzte nochmal auf. Und zwar meistens mit Hilfe von Enzymen, das sind so eine Art chemische Scheren. Und die schneiden das, was übrig ist, in pflanzenverfügbare Häppchen. Pilze gehen dann nochmal einen anderen Weg, die lassen die Reste faulen und machen sie so verwertbar.
Also ich fasse nochmal zusammen. Im Herbst fällt das Laub, dann machen sich zuerst gefräßige Insekten darüber her, die lassen Blättergerippe übrig, die nach und nach eins mit dem Waldboden werden, wo sie dann von Regenwürmern immer wieder und wieder durchverdaut werden, bis jede Menge Humus entsteht und was dann noch übrig bleibt, wird von Pilzen und Bakterien entverwertet. Dauer plus minus 10 Monate.
Ja, passt, aber die letztgültige Zersetzung, die Winzlinge im Boden erledigen, die kann noch viel länger dauern. Das Laub ist aber genau wie du sagst, nach einem Jahr so gut wie weg. Und das sagt auch Imke Lampe.
Ein gutes Laub, wie Buche, Ahorn, das fällt im Herbst und wird dann im laufenden Jahr zersetzt. Und dann fällt wieder im nächsten Herbst das neue Laub da drauf. Bei einem reinen Fichtenbestand, Kiefernbestand, dauert es etwas länger, bis das alles umgesetzt ist.
Ah, da gibt es also Unterschiede. Gutes und schlechtes Laub. Schmeckt das eine etwa besser als das andere?
Da müsste man natürlich im Zweifel die Wesen selbst fragen. Aber was man so beobachtet, ja, Ahorn und Buchen munden vielen Wesen viel besser, weil sie eben leichter zu zersetzen sind, die Blätter und zu verdauen.
Nun klingt das alles erstmal sehr positiv, so als würde das Ökosystem im Wald gut funktionieren. Dabei ist der aktuelle Waldschutzbericht eher besorgniserregend. Viele Bäume sind beschädigt und krank, heißt es da.
komplett richtig. Um den Wald, um den deutschen Wald ist es gerade echt nicht gut bestellt. Und das hat natürlich auch mit dem Boden zu tun und das wirkt sich auf den Boden aus. Beides gehört halt eng zusammen. Boden ist die Grundlage des Waldes. Und wenn er nicht intakt ist, kann nicht viel wachsen. Aber gleichzeitig, wenn nicht viel wächst, wird der Boden nicht angereichert.
Und was kann man tun, um dafür zu sorgen, dass es dem Boden gut geht?
Das weiß natürlich Imke Lampe viel besser als ich und die antwortet darum mal.
Dem Waldboden tut gut, wenn er natürlich nicht immer wieder befahren wird. Dafür richten wir ja die Rückegassen ein. Wenn er dauerhaft bestockt ist, diese großen Freiflächen tun natürlich dem Waldboden auch nicht gut, weil da durch Nährstoffe, durch Wind ausgewaschen werden. Er trocknet sehr viel stärker aus durch die hohe Sonneneinstrahlung und natürlich ein Mischwald, dass man Laubbäume hat, die diese Bodenaktivität dann fördern und Nahrungsgrundlage für die kleinen Tierchen alle sind.
Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass der Waldboden weniger befahren wird, etwa von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen. Und er muss gut bestockt sein, was, wie ich gelernt habe, bedeutet, dass dort möglichst viele Bäume wachsen. Und es sollte Mischwald sein, weil Mischwald Abwechslung bietet.
Genau, dann hat jeder, was er braucht. Und vor allem, dann haben wir auch wir Spaziergänger, also nicht nur die Tiere, sondern auch wir Spaziergänger, ein gutes Erlebnis im Wald. Neben den Geräuschen ist natürlich vor allem auch wirklich der Geruch total klasse, wenn du das weißt.
Und den du, liebe Katharina, beneidenswerterweise viel öfter genießen kannst als ein Stadtmensch wie ich.
Oh ja.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, dass du bei uns warst.
Vielen, vielen Dank. Komme gerne wieder.
Ich gehe davon aus, dass du jetzt in den Wald spazieren gehst.
Ja, vielleicht.
Wunderbar, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Vielleicht haben unsere Hörer ja auch Lust auf einen Spaziergang bekommen. Ich jedenfalls schon. Damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge Schneller Schlau.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.